Herzlich willkommen bei den Marketing Pioneers. Heute mit einer Spezialfolge über Online-Marketing-Konferenzen. Wahrscheinlich steht ihr auch genauso wie ich jedes Jahr vor der Frage, auf welche Digital-Marketing-Konferenz ihr gehen sollt. Wie immer auf die OMR, vielleicht noch auf die Dimexco oder eine der vielen, vielen anderen Konferenzen von K5 über die E-Commerce Expo, Affiliate Tactics SMX, D3Con oder viele mehr. Euer Reisekostenbudget wird wahrscheinlich auch nicht größer, von daher wird die Frage immer relevanter, auf welche Konferenz ihr selber gehen wollt oder sollt, auf welche Konferenz ihr auch Teammitglieder schickt, wenn ihr eine Führungskraft seid. Dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Ich spreche heute mit Tom Rother, seines Zeichens Vice President Sales bei CJ. Das spielt aber gar nicht so sehr die Rolle, was Tom aktuell macht, sondern vor allem seine geballte Berufserfahrung, die er mitbringt, und Konferenzerfahrung. Tom war auch lange Jahre in Führungspositionen bei großen Werbetreibenden, daher kennen wir uns auch, sind immer noch gut befreundet. Und Tom hat dieses Jahr tatsächlich fast alle relevanten Konferenzen besucht und kann daher seinen Eindruck mitbringen. Wir versuchen, die Vor- und Nachteile zu erörtern, von der Preisgestaltung bis hin zur Fachlichkeit und der generellen Entwicklung der großen Konferenzen. Von daher, das ist eine Folge für euch, für all diejenigen, die sich damit beschäftigen, wohin sie nächstes Jahr fahren sollen. Und von daher, bleibt dran, hört rein wie immer und viel Spaß dabei.
Digitales Marketing bedeutet nicht nur Werbekontakte einzukaufen, sondern auch Werbung intelligent und personalisiert anzusteuern. Dabei liegt der Fokus immer stärker auf den NutzerInnen. Gleichzeitig müssen Unternehmen trotz veränderter Rahmenbedingungen und schnellem Wandel die Effizienz im Marketing unablässig heben und up-to-date bleiben. Daniel Distler spricht mit führenden Online-Marketing-Experten über deren Strategien und zeigt Schritt für Schritt, wie gutes Online-Marketing funktioniert.
Herzlich willkommen zu den Marketing Pioneers. Hey Tom, schön, dass es mit uns beiden auch mal klappt. Bevor wir reingehen in das Gespräch und in die Tiefen der Konferenzwelt, stell dich doch netterweise mal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du?
Vielen Dank erstmal für die Einladung, Daniel. Ich freue mich sehr, dass ich auch in deinem Podcast einmal dabei sein darf. Ich bin Tom Rother. Ich arbeite momentan als VP für Sales und Business Development bei CJ, einem großen Affiliate-Netzwerk, bin dort seit ziemlich genau 5 Jahren, bin aber auch schon etwas länger in dem digitalen Marketing-Universum unterwegs, seit etwas mehr als 20 Jahren, war 10 Jahre auf der Advertiser-Seite, insbesondere bei O2 Telefonica, daher kennen wir uns auch, Daniel, ich glaube, das dürfen wir hier auch an dieser Stelle verraten.
Kann mich noch ganz dunkel erinnern.
Und war dann auch noch bei Medion, war dann dazwischen mal 5 Jahre auf der Agenturseite und habe da den Maschinenraum des digitalen Marketings kennengelernt. Kenne also auch, wie man Kampagnen aufsetzt in SEA, Meta und Co. Und war dann noch einmal im Bereich Consulting unterwegs als Freiberufler und eben auch bei Accenture. Und das Einzige, was mir da gefehlt hatte in dieser ganzen Reise, die ich in dem Digital Marketing gemacht habe, weil ich war auch schon auf der Publisher-Seite in Interimsweise, war dann Netzwerk und deswegen fand ich es spannend, seit 5 Jahren auch da nochmal eine andere Perspektive zu haben und auch aus der Perspektive der Leistungen eher einkauft, konsumiert auf der Advertiser-Seite hin zu einem Anbieter von Leistungen und somit auch einen Perspektivwechsel für mich nochmal zu haben.
Super, vielen Dank. Und ich glaube, das ist auch das Spannende heute für die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass wir versuchen, zwei Perspektiven einzunehmen. Primär zwar die Besucherperspektive, also für Werbetreibende, aber manchmal auch mal ganz kurz die Seite wechseln und auf die Ausstellerseite gehen, weil da gibt es ja auch Unterschiede, was die Konferenzen angeht. Und nochmal kurzes Vorwort. Was wir heute versuchen ist, euch mal so die wichtigsten Konferenzen nochmal in a nutshell vorzustellen, auch so ein bisschen die Vor- und Nachteile. Was gibt's da? Wie differenzieren die sich da? Weil wir haben jetzt den Herbst 2024 und der ein oder andere beschäftigt sich wahrscheinlich bald wieder damit, auf welche Konferenz er denn nächstes Jahr geht. Und würde jetzt nicht in der Situation sein, alle Konferenzen besuchen zu können, allein durch Reisekostenrestriktionen, aber auch die Zeit natürlich. Insofern versuchen wir da nochmal für euch so ein bisschen durch die Konferenz-Highlights auch dieses Jahr zu gehen und das so ein bisschen zu strukturieren. Jetzt genug gelabert. Tom, lass uns reingehen. Vielleicht, bevor wir über ganz, ganz konkrete, spezifische Konferenzen jetzt direkt am Anfang sprechen. Es gibt ja schon noch so ein paar Unterschiede allgemeiner Natur. Lass uns doch da noch mal ganz kurz drauf eingehen. Also, wie unterscheiden sich Konferenzen oder auch Messen oder auch andere Summits genannt oder Networking-Veranstaltungen? Was sind da so die primären Unterschiede, die du siehst da draußen?
Also ganz klar, das Thema Messen ist ja eigentlich das, was am ältesten mit ist in diesem ganzen Business. Da ist der Fokus eher auf den Ausstellungen. Es sind sehr viele unterschiedliche Messestände. Es geht meistens um Produkte oder Technologie und in gewissem Maße noch um das Thema Networking. Das ist aber eigentlich in unserer Branche inzwischen ein überholtes Format, das wir kaum mehr sehen. Ich glaube, wir beide kennen noch so die Ausläufer einer CeBIT in Hannover. Und ich glaube, das zeigt auch als das Messen für Digital Marketing, wo es eben viel auch um Informationsweitergabe, Wissensweitergabe, um Neuigkeiten geht und um das Thema neue Trends zu verstehen, dass dort klassische Messestände nicht das geeignete Thema sind, um das zu vermitteln. Und es zeigt, glaube ich, auch, dass es ein wahnsinnig fluides Thema ist. Dass das, was wir heute im Herbst 24 machen, wenn das jemand in diesem Podcast im Januar 30 vielleicht dann hört, dann wird er sagen, was, über welche Formate reden die beiden Herren denn da eigentlich? Ja. Und nur noch, wenn er mit den Dinosauriern in seiner Digital-Marketing-Abteilung spricht, die können sich dann vielleicht an das eine oder andere noch erinnern, aber lass uns durchaus darauf fokussieren, was heute ist. Und ich glaube, das wesentliche Thema, das wir heute auch haben werden, wird Konferenzen sein, wo eher so dieser Fokus auf Wissenstransfer, Networking und Trends liegt. Es gibt dann darüber hinaus noch die klare Networking-Events. Das sind meistens spezialisierte Veranstaltungen, die oft so Invitation-only sind und durch Sponsoring finanziert werden. Das ist manchmal auch ein etwas schwierigeres Format, weil es sehr kanalisiert ist. Und ich glaube, das ist weniger etwas, was planbar ist, weil es, wie gesagt, Invitation only ist. Und ich glaube, wir können auch Themen wie so firmeneigene Veranstaltungen ein bisschen außen vor lassen. Da gibt es die ganz großen von der Apple, Worldwide Developer Conference, Google Next, eine Spotlight von SEMrush oder auch eine CJU von CJ, weil das ist, wie gesagt, eher Themen, die nur für eine ganz spezielle Zielgruppe relevant sind.
Das haben ja viele, ne? Also ich glaube, jeder Anbieter hat so eine eigene kleine Eventreihe. Das sind ja dann häufig auch Kunden-Events, ne? Invitation Only heißt ja dann meistens, dass es Kunden sind, also Bestandskunden, und vielleicht dann darf der ein oder andere noch dazukommen, der Kunde sein soll in Zukunft. Aber ansonsten genau ist es jetzt keine Konferenz im klassischen Sinne mit einem Programm, wo jeder sich sein Ticket ein halbes Jahr vorher kaufen kann. Insofern, lass uns doch gleich mal reingehen, weil ich fand es ganz witzig, dass du die CeBIT gerade genannt hast. Wahrscheinlich der ein oder andere von den Zuhörern kennt die schon gar nicht mehr. Also ich kann mich da ziemlich gut dran erinnern. Ich war da 2000, glaube ich, mal. Das Konzept hat sich ja komplett überlebt. Und ich habe mich letztes Jahr auf der Demexco, wir sind jetzt auch wieder kurz vor der Demexco, mit jemandem unterhalten. Da wurden tatsächlich ähnliche Stimmen laut. Da ging es auch darum, das Konzept, jetzt ganz konkret, der Demexco müsste eigentlich mal weiterentwickelt werden, weil es gibt ja Konferenzen, die jetzt ganz konkret die Demexco rechts und links überholen, was sozusagen die Vielfalt angeht, auch die Art und Weise, wie die Konferenz gestaltet ist. Auf der anderen Seite, soll jetzt kein Demexco-Bashing werden, um Gottes Willen, auf der anderen Seite gab es auch viele Stimmen, die ganz klar den Vorteil einer Demexco, vor allem aus Anbietersicht, wieder genannt haben, weil es halt nicht eine Sehen- und Gesehen-Werden-Konferenz ist, sondern der Business-Fokus deutlich höher ist als auf anderen Konferenzen. So, und das ist das Spannungsfeld. Deswegen würde ich gerne mal deine Meinung dazu hören. Vielleicht fangen wir direkt wirklich mal mit der Demexco an, weil das jetzt die ist, wo sozusagen die letzte Entscheidung für Online-Marketing-Manager und Führungskräfte da draußen dieses Jahr noch ansteht, ob man da jetzt noch hinfahren soll, sofern man es nicht eh schon geplant hat. Wie war dein Eindruck oder ist dein Eindruck der Demexco jetzt insbesondere in den letzten Jahren? Für wen ist die? Wer soll da hinfahren? Was waren so deine Highlights oder auch Lowlights?
Ich kann mich noch erinnern, als die Demexco wieder gestartet ist und ich dann dort, ich glaube, es müsste 2023 gewesen sein, diese besucht hatte, ist, wenn ich mich richtig entsinne, in derselben Woche die Beerdigung der Queen stattgefunden. Und ich war mir fast sicher, wenn ich dort zur Demexco fahre, dass ich dort auch die Beerdigung der Demexco mehr oder weniger sehen werde.
Okay.
Weil es wirklich eine Konferenz war, die etwas überholt wirkte. Und dann war ich aber doch einigermaßen positiv überrascht, dass es doch von dem Zuspruch der Zuschauer und der Aussteller doch recht gut noch war. Ich sehe aber auch gewisse Probleme bei einer Demexco. Sie war mal die Leitmesse für digitales Marketing. Sie ist ja auch aus einer OMD erstanden, wenn wir so ein bisschen historisch das nochmal uns mit anschauen, und hat sich dann erstmal weiterentwickelt, ist aber dann auch wieder zurückgefallen hinter einer OMR. Und ich glaube, das ist ein Ausblick, den wir schon auch mal geben können, das kleine Sneak Preview. Für mich ist die Demexco interessant für Leute, die ein eher breiteres Wissen in dem Bereich Digitalmarketing sich aneignen wollen, die dort vor Ort sein wollen. Ich finde den Zeitpunkt auch nicht so schlecht gewählt mit September. Ja. Du bist noch nicht in einem kompletten Weihnachtsgeschäft. Gerade für Retailer ist das ja ein großes Thema, Weihnachtsgeschäftsstress. Du bist aber auch aus der Urlaubssaison raus. Man kann es nochmal neue Impulse auch für das kommende Jahr mitnehmen. Nachteilig finde ich, dass die Relevanz und die Anzahl der A-Player sowohl auf einer Ausstellerseite, aber auch auf der Besucherseite eher abgenommen hat.
Ja, nach kann man, der auch ganz konkret daran festmachen, dass auch eine Halle weniger, glaube ich, letztes Jahr belegt war, ne, als in den Vorjahren. Also man sieht halt ganz deutlich, dass die Messe kleiner wird und nicht größer. Das ist ja ein ganz großer Unterschied zur OMR, die ja immer gewachsen ist die letzten 10 Jahre.
Ja. Kann dir gar nicht genug beistimmen. Das ist genau das, was ich auch gesehen habe. Es wirkt auch für mich so, als wäre eine Demexco über dem Zenit. Sie kann trotzdem noch relevant sein, vor allem, weil es doch auch noch einige Side-Events dazu gibt.
Ja.
Und insgesamt vielleicht dann doch die Seniorität der Besucher immer noch etwas höher ist, als wir das jetzt eine ganze Zeit lang auch bei einer OMR mit hatten. Ja. Dieses Jahr war so ein bisschen, finde ich, auch ein Tipping Point bei einer OMR zu sehen. Ich glaube, da werden wir auch gleich nochmal sehr detailliert drüber sprechen, was das mit bedeutet. Von daher, ja, kann man machen, die Demexco. Wäre es aus meiner Sicht eine absolute Muss-Veranstaltung? Wahrscheinlich eher nicht.
Zwar, weil ich glaube, was auch nochmal ein Kipppunkt, schöner Begriff, der ja in anderen Kontexten immer verwendet wird zurzeit, ein Kipppunkt sein könnte, ist ja das Thema, wenn wirklich ein paar große Aussteller jetzt noch zurückziehen. Ne? Weil ich hatte Gespräche letztes Jahr auch mit einigen relevanten großen Ausstellern, die sich sehr klar geäußert haben, dass halt auch aufgrund wirtschaftlicher Restriktionen es einfach auch nicht drin ist, dass sie alle großen Messen machen, also insbesondere eine OMR und die Demexco natürlich, über die beiden sprechen wir vorwiegend, weil die Standgebühren sind halt schon horrend hoch. Und wenn das so stattfindet, dass da noch mehr zurückziehen, ja, also man erinnere sich nur an die Agenturen, es gab genau noch eine Agentur, die letztes Jahr vertreten war auf der Demexco. Früher gab es mal eine World of Agencies. Ja, kann man jetzt drüber streiten, ob man Mediaagenturen auf einer Messe oder Konferenz unbedingt braucht. Aber das war ja auch eine Möglichkeit, sozusagen Kundenevents stattfinden zu lassen. Nochmal vielleicht mit anderen zu connecten etc. Und es gibt es nicht mehr. Also Agenturen sind Geschichte auf der Demexco, kann man sagen. Und wenn jetzt auf Anbieterseite, Publisher-Seite, Vermarkterseite etc. da auch nochmal sozusagen nachgezogen wird, ich glaube, dann wird es irgendwann schwierig. Weil dann ist ja auch schwieriger zu rechtfertigen für sich selber oder auch für, wenn man jetzt Online-Marketing-Manager ist, für seinen Vorgesetzten, warum man denn noch hinfahren soll, wenn denn die vielleicht 3, 4 relevanten Player, mit denen man zusammenarbeitet oder die gerade von Relevanz sind, dann halt nicht mehr vertreten sind. Deswegen so ein bisschen schwierige Situation aus meiner Sicht. Also ich pflichte dir dabei, was die Demexco angeht. Trotzdem immer noch positives Feedback von den meisten Anbietern. Ich war letztes Jahr ja, kann ja auch noch mal kurz vielleicht einfließen lassen, als Anbieter ja auch erstmalig auf einer Demexco. Und insgesamt fand ich es positiv. Trotzdem, trotz der genannten Nachteile, weil die Lead-Qualität und die Anzahl der Leads war gut und auch die Vorträge, also man gibt's ja dann die Möglichkeit, Vorträge zu halten, innerhalb von Masterclasses oder auf diesen offenen Bühnen, die waren schon gut besucht. Also da waren da mal locker 200, 250 Leute, die den Vortrag verfolgt haben. Und das ist jetzt nicht so schlecht, wenn man es mit anderen Konferenzen vergleicht. Deswegen, also wir wollen jetzt keinen Abgesang auf die Demexco veranstalten. Aber man kann schon festhalten, dass sie rückläufig ist und dass es wahrscheinlich in den nächsten Jahren immer schwieriger wird, auch zu rechtfertigen, für sich selber auch, warum man da hinfahren soll.
Absolut. Dem kann ich nur beistimmen. Und ich glaube, du hast einen ganz wesentlichen Aspekt genannt, den man nicht unterschätzen darf, wenn man solche Hybrid-Veranstaltungen besucht. Dass die Qualität der Vorträge ein ganz entscheidendes Kriterium ist für den zukünftigen Erfolg einer Veranstaltung. Und wir sehen ja leider, dass es immer wieder aus finanziellen Gründen die Notwendigkeit gibt, dort gesponserte Vorträge mit zu integrieren in das Programm. Und wir nutzen das durchaus auch. Was wir nur immer vermeiden und was ich auch, als ich auf der Advertiser-Seite, also auf der werbetreibenden Seite war, ganz furchtbar fand, ist, wenn sich dort jemand hinstellt und dort einen Sales-Pitch abhält und nicht wirklich ein Thema versucht, so darzustellen, was ist ein Problem, wie kann eine Lösung aussehen, verschiedene Aspekte dort mit hineinbringt. Und dann weiß ich ja vermutlich als Werbetreibender, dass diese Anbieter sehr wahrscheinlich auch eine Lösung für dieses Thema haben wird. Und wenn ich mich da wiederfinde, dann bin ich ja auch sehr gerne gesprächsbereit. Was ganz furchtbar ist, ist, wenn Leute dort einen featuregetriebenen Sales-Pitch auf so einer Veranstaltung mithalten. Das ist der beste Weg, um A, die Leute aus dem Raum zu vertreiben und B, um natürlich langfristig auch dem Renommee einer Veranstaltung zu schaden.
Du meinst es auch insbesondere Werbetreibende, richtig? Also die sich von Anbietern dann vor den Karren spannen lassen letztendlich als, Werbefigur.
Ja. Genau, du kannst es sowohl in diesen sogenannten mit einem Kunden auf der Bühne stehendem Format, wo der Kunde dann 2 Sätze sagt und diese Sätze bestehen, es war eine ganz tolle Zusammenarbeit mit Anbieter ABC. Ja. Und das ist natürlich, bringt 0 Mehrwert.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn man die Konferenz anschaut. Was ist der Mehrwert? Was will ich da erreichen? Geht es mir um Networking? Geht es mir um Wissenstransfer? Will ich Geschäfte dort vielleicht mit anbahnen? Will ich neue mögliche Solution Provider besprechen und mir einen Überblick für ein spezielles, für eine spezielle Herausforderung im digitalen Marketing verschaffen? Das sind recht unterschiedliche Herangehensweisen und Schwerpunkte und die muss man dann auch für sich selber im Vorfeld abklären. Finde ich dort die Tiefe? Finde ich dort die Anzahl der Leute? Ja. Schaffe ich es auch dort über Side-Events, Networking mit anderen Leuten in einer vergleichbaren Position zu haben, wo ich mich austauschen kann, wo ich dort eben auch Insights bekomme, die ich sonst vielleicht in einem normalen Arbeitsumfeld, wo ich in meinem eigenen Mikrokosmos der Firma bin, nicht bekommen kann.
Siehst du da irgendwie eine bestimmte Zielgruppe bei der Demexco? Also vorwiegend Führungskräfte, Online-Marketing-Manager, Junior Online-Marketing-Manager oder einfach querbeet?
Ich glaube, das ist genau das Problem, dass es so ein bisschen querbeet geht und dass der Dimaxio so eine klare Fokussierung gerade fehlt und auch klare Impulse fehlt. Man deckt eine sehr große Breite ab, das tut eine OMR by the way auch.
Ja.
Aber es ist auch nicht, und das betrifft sich, es gilt sowohl thematisch wie besucherseitig. Dadurch, dass die Ticketpreise relativ moderat sind, ist auch die Hemmschwelle dort. Wenn ich es richtig in Erinnerung hatte, 2,99, wobei ich kaum Leute kenne, die den vollen Preis gezahlt haben. Das gehört auch zur vollständigen Wahrheit, dass es dort eigentlich dann immer sehr viele Rabattaktionen gibt, teilweise direkt von dem Veranstalter, teilweise natürlich auch dort Freikontingente in einem sehr großen Maße gestreut werden unter Ausstellern und Medienpartner und diese dann eben auch entsprechend distribuiert werden. Und deswegen glaube ich, ist es, ja, die Bandbreite ist von wirklich Junior bis Führungskraft. Weniger C-Level hatte ich das, den Eindruck, dass dort ist. Das kommt vereinzelt mit vor. Aber da gibt es andere Veranstaltungen, wo ich die C-Level-Dichte signifikant höher finde. Und da kommen wir sicherlich auch gleich nochmal drauf zu sprechen.
Bevor wir zu den anderen Veranstaltungen gehen, vielleicht nochmal zu Dimaxco. Gilt aber aus meiner Sicht, widerspreche mir gern, auch für die meisten anderen Konferenzen nochmal das Thema Vorträge, Vortragstiefe, die du genannt hast. Das, also für mich zumindest war das immer ein ganz entscheidender Faktor, das Thema Wissenstransfer und sozusagen wirklich sich über neue Technologien, Anbieter zu informieren und dann idealerweise aber das nicht nur von dem Anbieter zu hören, sondern in irgendeiner Form auch von Advertisern Insights mitzunehmen. Das Problem, das ich da wirklich sehe, dass die meisten Vorträge, du hast es ja gerade schon angesprochen, wenig authentisch sind. Ne? Also ich erinnere mich, ich weiß nicht, was letztes oder vorletztes Jahr war, in einem Vortrag gesessen von einem großen deutschen Unternehmen. Hat sich erstmal toll angehört. Am Ende war das eine reine Sales-Veranstaltung für eine CDP, eines CDP-Anbieters. Wahrscheinlich wurden die Slides sogar von dem Anbieter dann zwar auf Basis eines entsprechenden Templates erstellt, aber man hat halt einfach nach 2 Minuten gemerkt, okay, es geht hier nicht darum, irgendwie eine Case-Study, eine authentische zu präsentieren, sondern der erste Slide war direkt hier 50% Cost Reduction mit der Hilfe von Anbieter XYZ. Und wenn ich sowas sehe, also ich meine ganz im Ernst als Advertiser, sehr schön, wenn es so ein Case gibt. Vielleicht ist der dann halt, sprechen wir dabei von 200€ Cost Reduction und nicht von signifikanten Beträgen. Kann auch sein, die werden ja dann zumeist nicht genannt. Aber das ist für mich dann halt was, also da ist mir dann ehrlicherweise meine Zeit immer zu schade gewesen und das ist dann genau der Moment, wo man dann ja entweder sich über einen Vortrag lustig macht, als Folge dessen oder halt einfach den Raum verlässt, was super schade ist, weil am Ende, wenn das halt nur eine Dog-and-Pony-Show ist oder eine halt sehr offensichtliche Sales-Veranstaltung und Werbetreibende auch so ein bisschen dafür, ich nenne es mal, missbraucht werden, dann leidet halt die Qualität enorm. Und das kritisiere ich aktuell fast an allen Konferenzen, also dass wenig authentische, echte Advertiser-Insights vertreten sind. Wenn, da kommen wir gleich noch dazu im Kontext der D3-Con, über die wir später auch noch sprechen, dann gibt es teilweise Advertiser-Vorträge, aber immer wieder von den gleichen Leuten. Also gibt ja auch Advertiser, die gerne auf der Bühne stehen und andere, die weniger gerne auf der Bühne stehen. Die gerne auf der Bühne stehen, die sieht man dann halt auch jedes Jahr und die anderen sieht man im Zweifelsfall nie. Das ist auch was ich sehr schade finde. Klar liegt, ist schwer durch Konferenzen zu beeinflussen. Aber ich sag mal, wenn es keine Sales-Veranstaltungen sind, dann sind es meistens die gleichen Leute. Und das ist was mir generell fehlt, muss ich sagen.
Da kann ich dir nur zustimmen, Daniel. Ich würde aber gerne auch da noch einen zweiten Aspekt mit hineinnehmen. Meine Lanze für die guten Leute im Sales auch zu brechen, weil ich ja selber auch eine Sales-Rolle innehabe. Viele von uns würden sich auch wünschen, dass wir mit einem Kunden auf der Bühne stehen können und dieser Kunde dann auch entsprechende echte Insights mitteilt. Dass du manchmal nicht über ganz konkrete Zahlen in Euros sprechen kannst, das ist uns schon klar, wenn es um Umsätze, Cost Reductions etc. geht. Aber das muss man ehrlicherweise auch sagen, dass auch da dann viele Werbetreibende sich scheuen, diese tiefen Insights zu teilen, Und das in einem Format, das eigentlich mehr oder weniger öffentlich ist. Ja. Denn du kannst natürlich dann auch über entsprechende Manuskripte, Mitschnitte und Fotos diese Informationen dann auch sehr schnell distribuiert haben. Und das, da scheuen sich viele, was teilweise schade ist, denn es ist eigentlich eh fast nie 1:1 kopierbar. Und wenn etwas richtig gut läuft, dann habe ich in der Regel ohnehin auch meine Mitbewerber früher oder später da, denn das bleibt ja nicht verborgen. Und du sprichst ja auch in der Regel auf so einer Konferenz nicht etwas, was du gestern angefangen hast oder beziehungsweise gestern beendet hast und was jetzt halt das top aktuelle Thema ist, denn du hast ja einen großen Vorlauf bei der Planung eines solchen Events und eines solchen Vortrages, so dass diese Entwicklung teilweise 6 bis 12 Monate alt ist, ist immer noch spannend ist für diejenigen, die eher Follower sind bei neuen Trends und nicht Early Adapters, aber du wirst dort kaum einen Wettbewerbsvorteil ausplaudern, der von dem niemand anderes halt dann eben jemals vorher gehört hat. Das ist ja auch sehr, sehr selten, weil wie gesagt, du hast eine gewisse Zeitverzögerung zwischen dem Abschluss deines Projekts, deiner Kampagne, deiner Technologieeinführung, was immer es war, und dem Vortrag.
Ja, aber es muss authentisch sein, ne? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil das sozusagen aus einer Sales-Rolle, du hast jetzt so ein bisschen Wunsch geäußert, dass mehr Advertiser sich auch trauen. Gehe ich mit, 100%, aber dann bitte authentisch, ne? Weil ein Projekt läuft ja auch niemals rund und dieses 50% Cost Reduction, ich greife es jetzt wieder auf, das ist halt, wenn ich sowas sehe, da denke ich mir, okay, alles klar, geht's noch unrealistischer, also das ist halt totaler Käse, dann. Wenn da steht 7%, fände ich das viel interessanter, weil dann glaube ich der Zahl, dann glaube ich auch, dass da wirklich ein Case dahinter ist, den man selber in der Form auch umsetzen kann und dann vielleicht sogar noch ein paar Pitfalls, was schiefgelaufen ist, auch gerne, weil das kenne ich ja auch aus meinem Podcast, also im Endeffekt geht es ja da genau darum, ich versuche ja auch Advertiser wirklich Informationen zu entlocken, die da nicht top secret sind, aber die sozusagen auch mal gerne beinhalten dürfen, dass irgendwas nicht so gut gelaufen ist. Ja. Und dann ist es auch spannend für andere, weil, also let's be honest, keiner hat nur Projekte, die super laufen und 100% Increase in Sales bringen oder 50% Cost Reduction ist halt völliger Käse. Lass uns mal weiter, oder vielleicht kurze Summary, also Demexco, genau, bevor wir zu OMR weitergehen, Demexco, wollen wir festhalten, also hat immer noch eine Daseinsberechtigung, muss man unbedingt hingehen, vielleicht nicht, jetzt aus einer Besucherbrille, aus einer Ausstellerbrille hängt es wahrscheinlich vom Geldbeutel ab, also wie viele Konferenzen man sich leisten kann im Jahr. Und dann hart entscheiden muss, ob man vielleicht mal eine fallen lässt oder nicht. Ist es eine Summary, die Sinn macht aus deiner Sicht?
Zu 100%. Ich würde vielleicht einen Aspekt gerne noch mit hineinbringen, den man auch nicht ganz vernachlässigen darf. Es ist durchaus auch möglich, bei einer Demexco den Hotelpreisen, die teilweise immer noch auch in Köln sehr horrend sind zu dem Veranstalter, ein bisschen aus dem Weg zu gehen, weil einfach in dem Großraum Köln, Düsseldorf, dann ein paar Alternativen zur Verfügung stehen, die bei manch anderer Konferenz nicht gegeben sind. Und wir haben ja auch mal gesagt, ROI ist auch immer ein wichtiger Aspekt. Und ich glaube, das ist noch etwas, was man mit einfließen kann. Aber ja, gute Veranstaltung, kein Must-Have, aber spannend, wenn ich ein möglichst breites Spektrum an Themen noch mit abdecken will und dort mir einen Überblick verschaffen will, auch einen breiten Überblick vielleicht über ein neues Thema, das ich angehen möchte. Ja.
Kleiner Lifehack an der Stelle. Also genau, man kann auch in anderen Städten übernachten mit kurzer Anreise. Das ist definitiv ein Vorteil der Demexco. Und wer es gerne auch mal ein bisschen weniger geplant aushält, also es gibt am Tag der Demexco, wenn man bis dahin kein Zimmer hat, weil man es verpennt hat, gibt es meistens dann wieder freie Zimmer, weil ja doch viele Leute dann wegen Krankheit etc. dann doch nicht kommen. Also das habe ich aus eigener Erfahrung auch schon erfolgreich hinbekommen. Da kriegt man dann auch wieder Zimmer. Man weiß es nicht. Im Zweifel muss man dann doch 100 Kilometer weit entfernt schlafen. Aber kleiner Lifehack, die Möglichkeit gibt es auch.
Darf ich noch einen letzten Lifehack dazu anpacken?
Ja, unbedingt.
nehmt euch viel Zeit, wenn ihr wirklich mit dem Flugzeug zurückreisen solltet ab Köln-Bonn, weil das ist nochmal eine Sicherheitsschlange, die ihresgleichen sucht. Gilt aber auch für Hamburg, wenn man von der OMR zurückreist. Und ich glaube, ja, das ist auch nochmal etwas, was ja vielleicht dann unsere nächste große Konferenz ist, an die wir uns
ergänzt dazu, bei der Deutschen Bahn sieht es nicht viel besser aus. Letztes Jahr war genau der Waggon, wo ich eine Sitzplatzreservierung gehabt hätte, da nicht am Zug dran. den Rest der Geschichte erspare ich mir, aber genau, ist natürlich dann wenig lustig, wenn man dann in dem Zug sitzt bzw. steht, der völlig überfüllt ist. Das macht wenig Spaß, aber ich glaube, das haben die großen Konferenzen gemeinsam, dass die Anreise, Abreise manchmal relativ beschwerlich ist aufgrund der Masse an Leuten. Lass uns mal rübergehen zur OMR. Die OMR ist ja wahrscheinlich die, die am meisten diskutiert wird, oder ganz sicher. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand gibt, der dieses Jahr auf der OMR war und kein seitenlanges Recap danach auf LinkedIn veröffentlicht hat. Also irgendwann konnte ich es echt nicht mehr lesen. Zwar manchmal war es ja wirklich witzig geschrieben und es ist ja auch immer sehr subjektiv geschrieben, aber den Hype darum finde ich schon krass, wenn man sieht, einfach jeder postet dann nochmal seine Story. Und zweite Ergänzung dazu, was ich festgestellt habe bei der OMR, da sind wir jetzt noch gar nicht bei der inhaltlichen Auseinandersetzung oder bei der augenscheinlichen Qualität der Konferenz, sondern eher bei der Besucherzusammensetzung, hat ein bisschen was jetzt mit LinkedIn zu tun, deswegen gleich vorweg. Es gehen halt mittlerweile echt viele Leute hin, die jetzt nicht unbedingt so wirklich Digital-Marketing-Blut in sich tragen oder der klassische Onliner sind, von dem man vielleicht spricht, der in seiner Job-Description auch rein mit Digital-Marketing zu tun hat, sondern also was ich an auch Leute gesehen habe, die hingefahren sind, einfach um, weil sie gehört haben, die OMR soll ganz cool sein und da ist ja noch der Robert Habeck und die Kim Kardashian und sehen und gesehen werden und dann fahren wir da halt auch mal hin und dann kann man sich ja sozusagen auch so ein bisschen mit Digital Marketing Shishi schmücken danach auf LinkedIn. Das fand ich schon frappierend, ehrlich gesagt, und auch negativ behaftet, weil am Ende verliert die Konferenz, jetzt bin ich schon bei der Kritik, verliert die Konferenz dadurch so ein bisschen an Zielgruppen-Fit, wenn halt irgendwann, also ich habe neulich mal zu einer Freundin dann gesagt, nächstes Jahr schicke ich meine Mutter hin. Die hat nämlich ähnlich viel Ahnung von Digital-Marketing wie der ein oder andere Besucher, augenscheinlich, der dieses Jahr dort war. Aber, also harte Kritik jetzt natürlich. Aber ist schon, glaube ich, problematisch, weil es halt mittlerweile einfach die coole Konferenz ist für viele und ist nicht mehr, also für viele sage ich nicht für jeden, aber für dadurch natürlich so ein bisschen die inhaltliche Relevanz auf der Strecke bleiben kann. Berechtigte Kritik oder zu hart?
Ich glaube, dass da vieles von dem, was du sagst, sehr berechtigt ist. Dass du dort eine breite Sogwirkung hat, die vielleicht über das Inhaltliche hinausgeht und die dann teilweise auch von den Speakern, die dort anwesend sind, getragen wird, die nicht per se für digitale Marketing-Insights stehen. Bei allem Respekt vor Robert Habeck und Kim Kardashian und vor ihrer Lebensleistung, aber sie sind jetzt ja sicherlich nicht im Maschinenraum des digitalen Marketings unterwegs. Ich würde aber gerne noch einen Aspekt mit hineinbringen, der bei aller Kritik an der OMR vielleicht auch ganz wichtig ist, weil wir beleuchten ja heute auch primär deutsche Events oder Events, die in Deutschland mit stattfinden. Und wir hatten Kolleginnen aus UK da, wir hatten Kolleginnen aus Osteuropa bei uns mit am Stand. Und ein Zitat einer Kollegin, das fand ich wahnsinnig prägend, die aus Großbritannien kommt und wo die PR Live ja durchaus auch eine recht gute Veranstaltung ist, die sagte, wow, das habe ich noch nie gesehen, this is PR Live on Steroids. Und ich glaube, das transportiert das auch sehr, sehr stark. Das ist eine Messe und eine Veranstaltung, eine Konferenz, die es so in Europa, nein, eigentlich weltweit nicht ein zweites Mal gibt. Und dafür gehört auch erstmal Philipp und seinem ganzen Team großer Respekt.
Absolut.
Ich glaube aber auch, dass...
Und überleg mal ganz kurz da vielleicht nochmal, also wir beiden, wir waren ja, korrigier mich, ich glaube 2012 müsste das gewesen sein, auf der ersten oder vielleicht war es die zweite Online-Marketing-Rockstars-Konferenz damals in Hamburg. Es war in der Großen Freiheit im Schanzenviertel. Ja. Ich sag's mal relativ direkt, eine abgesiffte dunkle Halle. Hat aber zum Motto gepasst, weil es waren ja die Rockstars, ja, also die sozusagen die so ein bisschen verruchten Marketing-Rockstars. Und es war halt mega authentisch. Es waren damals wahrscheinlich sowas wie 500 Leute da. So, und wenn man dann sieht, was daraus geworden ist, viele Jahre später, Konzept natürlich wahnsinnig erweitert, auch mit ganz tollen Sachen, wie du es gerade auch beschrieben hast. Mit 70.000 Gästen mittlerweile, international, das ist natürlich schon krass. Deswegen, also ich bin jetzt direkt mit Kritik reingegangen, aber tatsächlich Chapeau an die Veranstalter, an das Team rund um Philipp. Das ist halt echt krass, was die da aufgezogen haben. Ich erinnere mich immer wieder an diese 2012er Konferenz, wo man halt einfach in zwei Minuten in der kurzen Schlange auch drin war. So, und dann haben alle auch das gleiche Programm erlebt. Ne? Das ist ja auch nochmal ein frappierender Unterschied. Damals gab es eine Bühne, einen Saal, da waren alle. Und alle, die abends rausgegangen sind, haben exakt das Gleiche gesehen. Heute kannst du dir deine OMR ja so individuell zusammenstellen, wie es nur geht. Also jeder kann die ja komplett anders erleben. Das natürlich, das verdient natürlich schon wahnsinnig Respekt.
Absolut. Und man kann ja auch sagen, dass diese Entwicklung ganz, ganz viele positive Aspekte hatte, dass diese Bandbreite, diese Sogwirkung, diese Strahlwirkung ist ja auch etwas, was der gesamten Digital-Marketing-Branche zugutekommt. Und allein, dass ein Wirtschaftsminister da ist, das findest du bei keiner anderen Konferenz rund um das Thema Digital-Marketing. Das heißt, das verschafft uns als Branche natürlich auch in der Außendarstellung einen großen Push. Wie immer aber ist schneller, höher, weiter auch ein Thema. Wir hatten das Thema Steroid und Doping. Das ist ja auch in dem Kontext von gewissen Olympischen Spielen auch immer wieder mal ein Thema. Und dann hast du eben auch negative Auswirkungen, die du schon skizziert hast, dass du dort Leute mit dabei hast, die schon sehr weit von dem Thema weg sind, wo es auch nicht ganz klar ist, geht es ihnen jetzt wirklich darum, persönlich besser in das Thema Online-Marketing mit hineinzukommen, was ja ein absolut hehres und gutes Motiv ist und völlig verständlich ist, auch wenn du nicht schon 15 Jahre, 20 Jahre Digital-Marketing gemacht hast, muss es ja trotzdem dort eine Rechtfertigung und eine Erlaubnis geben, dann an so einem Event teilzunehmen. Auf der anderen Seite ist aber, wenn es dann zur Fakthascherei wird, das ist dann problematisch, wenn dort dann Leute eher kommen, die wegen den Acts, die dort teilweise auftreten, wegen den Celebrities, die dort zu sehen sind, dort kommen. Du kannst sicherlich auch über Aspekte von Nachhaltigkeit darüber diskutieren, wie sinnvoll es ist, wenn dort gewisse Speaker mit Privatjets einfliegen.
Ja, also Philipp mal erzählt, ne? Kim Kardashian, die dann ihre kompletten Entourage anreist, die reist ja nicht alleine an und tatsächlich dann mit dem Privatjet. Genau, über Nachhaltigkeit, glaube ich, brauchen wir hier an der Stelle nicht sprechen. So viel steht fest.
Absolut. Ja. Und was man natürlich auch unter dem Aspekt mit thematisieren kann, und wir haben das bei der Demexco ja mit unseren kleinen Lifehacks schon thematisiert, und was man auch zur Kritik mit dazu packen kann, ist, dass die Preisgestaltung in Hamburg zu dem Zeitrahmen, was Hotels betrifft, mit unverschämt und wir kennen beide die Preisgestaltung auch von Münchner Hotels zu einer Wiesenzeit. Das ist in etwa dasselbe Unverschämtheitsniveau, das hier halt dann eben an den Tag gelegt wird. Ja, ich verstehe Nachfrage und Angebot bestimmen den Preis, aber das ist etwas, wo man auch als Aussteller dann überlegt, dazu kommen durchaus auch, und ich glaube, die Kritik kann man auch äußern, recht sportliche Vorstellungen der Veranstalter, was die Standpreise betrifft. Und wie immer ist es ja oftmals eine Spirale, die von irgendeinem der Teilnehmer bei diesen Konferenzen mit in Gang gesetzt wird. Das heißt, die ersten Aussteller fangen dir an, wegzubleiben, weil es zu teuer ist, oder die ersten Besucher fangen dir an, wegzubleiben, weil sie sagen, der Aufwand, den ich habe, Reise, Hotelkosten, Arbeitsausfall, steht in keinem Verhältnis mehr. Und das eine potenziert sich dann mit dem anderen. Ja. Und dann bist du auf einmal in der C-Methode-Spirale drin. Ja. Das sehe ich hier noch nicht, damit wir das auch ganz klar.
Von entfernt, glaube ich.
Genau.
Das sehe ich hier überhaupt nicht. Ich habe einen interessanten Beitrag mal gelesen von dem Marco Young, der ja auch die Campix ja veranstaltet. Ja. Der hat das, finde ich, sehr schön beschrieben, weil da ging es auch um die 2023er Dimexco. Nicht Dimexco, sorry, OMR, über die sprechen wir gerade. Da gab es ja die 89-Euro-Tickets mal eine Zeit lang, oder zu Black Friday, glaube ich, war das. Und da wurde natürlich wahnsinnig viel davon verkauft. Damit ziehst du natürlich auch ein leicht anderes Publikum nochmal an. Das gab es dieses Jahr in 2024 nicht mehr. Da gab es nur noch das 499-Euro-Ticket. Gibt ja auch kein Early Bird und so weiter, sondern quasi Flat Fee for All. Dadurch waren aber offensichtlich, es wurden nie offizielle Zahlen kommuniziert, offensichtlich ein paar Leute weniger da, was dann wiederum als angenehm empfunden wurde, weil es 2023 halt schon super voll war und man teilweise nicht mal mehr durch die Gänge laufen konnte. Und zweiter Aspekt, der wohl auch, also den Marco beobachtet hatte, auch nicht bestätigt, dass wohl einige Ausstellerflächen tatsächlich nicht verkauft waren. Da gab es dann überproportional viele Sitzmöglichkeiten. Vielleicht jetzt viel reininterpretiert, aber möglicherweise war sozusagen die 2023er Konferenz auch so ein kleiner Peak. Ist es jetzt schlimm? Nee. Ist es die Todesspirale? Um Gottes Willen natürlich überhaupt nicht. Aber natürlich muss eine OMA aus meiner Sicht auch schauen, dass die Qualität schon irgendwo gehalten wird und dass es nicht zu sehr in eine Veranstaltung abdriftet, in der dann halt nur noch Kim Kardashians rumlaufen oder Politiker ihre Botschaften dann entsprechend platzieren. Weil das ist halt schon sehr weit weg von Digital-Marketing, wenn wir ehrlich sind. Klar, bei Kim Kardashian kann man noch sagen, als Influencer, inspirierender Vortrag, auch krass, wenn sie dann erzählt, dass sie irgendwie pro Post $300,000 bekommt. Auf der anderen Seite, was machst du damit? Ja, dann kannst du sagen, okay, ich krieg das nicht. oder als Unternehmen, ich zahle das nicht. Das Budget haben wir leider nicht. Also genau, das sind halt schon teilweise sehr high-levelige Themen und Vorträge auf der einen Seite. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, jetzt kommen wir wieder zu sozusagen den sehr positiven Aspekten, finde ich, dass die Breite des Angebots ist halt Wahnsinn. Und auch die inhaltliche Breite, ja, es gibt ja unzählige Masterclasses. Dann gibt es die State of the German Internet Vorträge von Philipp, die ja mittlerweile so ein bisschen auch schon legendär sind und auch, ja, auch so nirgends anders stattfinden. Dann gibt es natürlich die klassische Messe im Sinne von, dass ja in den unzähligen Hallen dann auch wirklich jeder Anbieter mit Rang und Namen dann vertreten hat. Das heißt, man kann dort auch wirklich Anbieter treffen. Also es gibt einfach ein Sortiment, einen Bauchladen an Angebot, der seinesgleichen sucht. Und das ist, glaube ich, das Positive bei der OMR. Du kannst halt eigentlich hinfahren und komplett überschneidungsfrei zu einem Kollegen, zu einem Bekannten irgendwie die Messe ganz anders erleben als derjenige, weil es einfach so wahnsinnig breit ist. Und das ist ein Vorteil, weil man halt so viel zur Auswahl hat.
Sehe ich genauso. Hier ist wirklich eine thematische Breite, aber eben auch, und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, auch eine gewisse Tiefe vorhanden. Durch die vielen Masterclasses, von denen es auch durchaus sehr gute gibt, ist es eben dann auch möglich, eine Tiefe mitzubekommen, die ich sonst vielleicht in 20 Minuten Vorträgen auf einer einzigen Bühne oder auf einer einzigen Stage nicht haben kann. Und ich kann mir das rauspicken, was für mich gerade im Moment interessant ist, ja. An welchen Trends arbeite ich gerade, was sind neue Themen, die ich aufnehmen will, wenn ich auf der Advertiser-Seite arbeite. Ich habe doch auch durch die Side-Events, die stattfinden, nochmal sehr viel Gelegenheit, dort eben auch Networking zu machen, mich auszutauschen in einem Rahmen, der nochmal etwas mehr vertrauensvolle Gespräche eben mit ermöglicht, als wie beim Konzert von, oder wenn Oli P. auflegt auf der OMR. Das ist da, ist dann natürlich eher der Partygedanke, steht da ein bisschen im Vordergrund. Aber ich kann eben mir das so zusammenstellen, wie ich will. Danach kommt dann wieder alles auf LinkedIn, dank ChatGPT auch vermischt sich dann wieder so ein bisschen. Ich fand das auch, wie du sagtest, sehr spannend, wie stark das dann explodiert ist danach. Manchmal fehlt mir dann auch die Sinnhaftigkeit eines solchen Beitrags, wenn es dann nur darum geht zu erzählen, dass es alles toll war und dass ich hier halt dann eben ganz tolle Menschen getroffen hatte, viele bekannte Gesichter und einige neue. Das
ist meistens die Art und Weise von Posts, die ich gelesen habe. Und dann noch 20 Leute verlinkt.
Ja, genau. Die ganz wichtig, um auch nochmal das Thema Name-Dropping zu machen. Aber lass uns, glaube ich, auch hier ein erstes Fazit finden. Und ich glaube, da sind wir uns einig. Die OMR ist die Must-Have-Konferenz für digitales Marketing in Deutschland. Ich glaube sogar in Europa.
Ja.
Da muss man hin.
Das heißt, also, du warst ja lange als Führungskraft auch bei Werbetreibenden. Das heißt, als sozusagen Vorgesetzter würdest du da dein Team auch größtenteils hinschicken, weiterhin.
Genau, weil es eben auch die ganzheitliche Breite eben hiermit abdeckt, weil es hier eben die Breite abdeckt, weil sowohl der SEA-Manager, derjenige, der für Social Ads zuständig ist, aber auch jemand, der das Thema Newsletter-Marketing vielleicht macht oder Programmatic betreibt, genauso dort etwas findet wie der Affiliate-Manager. Und diese Bandbreite ist einzigartig und gibt eben auch dem Team viele neue Impulse und zeigt ihnen eben auch auf, was sind vielleicht dann Themen, an denen man individuell, aber auch gemeinschaftlich eben arbeiten kann.
Jetzt gibt es ja daneben noch einige fachspezifische Konferenzen, sprechen wir gleich noch drüber, SMX zum Beispiel, Tactics, D3Con insbesondere auch. Ja. Es gibt aber noch eine andere, nämlich die K5. Ich erinnere mich, wir haben neulich mal länger telefoniert und hast du mir von der K5 vorgeschlagen. Das muss ich zugeben, shame on me, ich weiß auch gar nicht warum, also ich war in den letzten 15 Jahren so ziemlich auf jeder Konferenz und oft auf vielen im Jahr. Die K5 war nicht dabei, ich kann es noch nicht mal begründen, warum. Du kennst sie und hast mir sehr lange davon vorgeschwärmt. Nimm doch mal unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mit. Was ist so toll an der K5?
Da hast du recht, ich bin inzwischen ein K5-Fanboy geworden. Aber ich habe natürlich auch da immer wieder auch mal einen kritischen Blick darauf. Erst einmal ist es für mich der Goldstandard, wenn es um Organisation, um Teilnehmerkreis, um Tiefe geht. Es ist natürlich eine Konferenz, die eher das Thema E-Commerce beleuchtet in seiner ganzheitlichen Ausprägung von Geschäftsmodellen über Technologie bis hin natürlich auch zu User Acquisition und Marketing und aber natürlich auch Themen wie CRM und Logistik mit beinhaltet. Von daher ist es per se erst einmal ein bisschen ein anderer thematischer Fokus als wie eine
OMR. Also man findet jetzt keine Influencer zum Beispiel.
Schon auch, aber sie stehen dort nicht im Vordergrund und sie sind vor allem in der Regel nicht so häufig auf der Bühne, wie es vielleicht bei einer OMR der Fall wäre. Der zweite Aspekt, der, glaube ich, ganz wesentlich ist, auch wenn man dorthin geht, ist ja auch immer, was ist der Networking-Effekt, den ich habe? Wie viel Austausch kann ich mir? Und ich finde, es gibt keine Veranstaltung in Deutschland, die eine höhere C-Level-Dichte hat, also an Fachkonferenzen, die Digital Marketing E-Commerce beinhalten. Reine CEO-Events sind jetzt hier mal ausgenommen, die eine höhere C-Level-Dichte hat als eine K5. Ich glaube, die K5 hat knapp unter 5000 Besucher, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und da sind sehr, sehr, sehr viele mit dabei, die wirklich auf Entscheider-Level sind, die sich untereinander austauschen, wo du aber natürlich auch gegebenenfalls als Aussteller nochmal einen ganz anderen Zugang dann eben hast, den du bei vielen anderen Konferenzen in dieser Form nicht hast. Warum ist das auch so? Auch weil es dort Formate gibt, die super spannend sind. Also zum Beispiel die 5 Thesen ist so ein Format, mit dem das Ganze immer eingeläutet wird. Das heißt, dort sind 5 Speaker eben dabei, die in der Regel 3 bis 5 Thesen mitbringen dürfen. Ich glaube, aus Zeitgründen sind sie dieses Jahr auf 3 gegangen. Vorher war es 5 mal 5. Aber da ist ihnen dann immer so ein bisschen die Zeit davon gelaufen. Und diese Thesen sind wirklich innovativ, sind sehr vielfältig und geben dir echte Impulse für das Geschäft. Es ist, wie gesagt, E-Commerce-Fokus. Das heißt, vermutlich würde ich dort als Marketingverantwortlicher in einer Bank weniger mitnehmen oder in einer Versicherung oder auch in einem Travel-Bereich. Aber wenn ich in einem E-Commerce-Thema drinnen bin, dann ist das der Goldstandard von Organisation, Thementiefe, Networking und Professionalität.
Also 5.000 Gäste ist ja jetzt noch einigermaßen überschaubar, verglichen jetzt insbesondere mit dem Mexico OMR. Glaubst du dann, die Konferenz wird noch größer und breiter werden oder ist es sozusagen auch not a bug, but a feature, dass sozusagen das so ein bisschen kleiner, minimal exklusiverer Kreis auch ist mit höherer inhaltlicher Tiefe und weniger Show-Effekten?
Ich erwarte eigentlich, dass es in ähnlicher Größenordnung bleibt, weil die K5 auch durchaus ein recht smartes Instrument bei der Preisgestaltung verwendet. Dort bist du als Retailer zu sehr, sehr günstigen Preisen, bist teilweise umsonst. Dort, und zwar umsonst, nicht im Sinne von, weil du das von irgendwoher nachgeschmissen bekommst, das Ticket. Da ist man deutlich restriktiver. Weil man eben möchte, dass dieses Event, oder ich interpretiere das so, dass dieses Event eben primär sich an die Verantwortlichen auf Unternehmensseite richtet, die dort Werbetreibende oder E-Commerce-Treibende sind. Für Solution Provider, Consultants, Agenturen ist die Preisgestaltung schon recht sportlich. Da bist du dann, je nachdem, in welcher Phase du das Ticket kaufst, irgendwo zwischen 800 bis 1200 Euro für 2 Tage, zugegebenermaßen mit einer sehr guten Vollverpflegung, aber wie gesagt, mit doch deutlich höheren Kosten verbunden, als du das auf einer OMR oder auf einer Demexco hast. Und ich glaube, das separiert so ein bisschen das Feld, dass du dort eben nicht als Agentur mal deinen Junior SEA Manager hinschickst, der dann da drüber stolpert, und dass du auch als Unternehmen sehr oft eher ein Führungsebene halt dann eben mit hinschickt, weil es eben auch fachlich inspirierend ist. Und das ist, glaube ich, eine durchaus recht smarte Herangehensweise, um die Konferenz in einem überschaubaren Rahmen zu haben, halten und trotzdem hochwertig zu halten.
Wobei die Rechnung aus meiner Sicht leicht hinkt, wenn man dann ehrlich ist, weil wenn du jetzt mal die Hotelpreise in Hamburg nimmst zu einer OMR plus Ticket plus Anreise plus sonstige Spesen, also dann bist du da halt auch im Bereich mal schnell pro Mitarbeiter, Mitarbeiterin von 2.000 Euro für diese 2 Tage. Okay, die Upfront-Gebühr sozusagen fürs reine Ticket mag höher sein bei einer K5. Vielleicht ist dann die Übernachtung in Berlin günstiger, weil die Stadt noch mal größer ist und sozusagen gemessen an der Konferenz ja halt auch nicht ausgebucht dann ist, zumindest nicht durch diese eine Konferenz, wenn es keine Parallelveranstaltungen gibt. Deswegen, also in der Vollkostenrechnung ist es ja wahrscheinlich gar nicht teurer, oder? So würde ich es einschätzen.
Das hängt natürlich sehr stark von deinem Standort ab. Wenn du natürlich in Berlin bist, dann
fällt natürlich der Aspekt,
die Berliner und alles, was drumherum ist, und du kannst ja theoretisch auch aus Hamburg anreisen. Mit dem Zug bist du, glaube ich, im ICE bist du in gut 2 Stunden. Also theoretisch. Wir sind ja beide auch Bahn erfahren und wissen, dass die Zeiten eher unverbindliche Vorschlagszeiten sind, der Fahrplan der Deutschen Bahn, als wie eine pünktliche An- und Abreise gewährleisten. Aber wenn man das natürlich in einer Vollkostenbetrachtung sieht, dann relativiert es sich etwas. Du hast aber erstmal intern oftmals den Aufwand, dass du das rechtfertigen musst und sagen musst, hier, ich kaufe mir ein Ticket für über 1.000 Euro. Da sind oftmals auch bei bei dem einen oder anderen Solution Provider dann die Genehmigungswege sehr viel länger und die Überzeugungsarbeit sehr gut. Und das führt aber wiederum, das ist ja der positive Aspekt, dann eben auch zu einer gewissen reinigenden Wirkung, was die Besucherströme betrifft.
Wobei die Retailer, sagtest du ja selber, ja sehr günstig an Tickets kommen. Wovon
sprechen wir da? Genau, Retailer-Vergleich. Soweit ich das weiß, weil ich ja nicht auf der Retailer-Seite sind, bist du dort, glaube ich, bei um die 200, 300 okay. Euro.
Ja, sogar günstiger.
Da will ich mich aber nicht, genau. Ja. Also sehr, sehr recht günstig bis teilweise auch kostenlos. Wie gesagt, ich habe es leider nie probiert, da ein Ticket zu bekommen, weil das finde ich jetzt auch nicht redlich, sondern wir haben das immer halt dann eben ganz klar als Solution Provider gesehen.
Ja.
Wie gesagt, das ist für mich wirklich etwas, da würde ich sagen, wenn du in dem Bereich E-Commerce bist und wenn du nicht Digital-Marketing, wie wir früher vielleicht für einen Anbieter rund um Kommunikationslösungen gemacht hast oder aber in einem Finance-Bereich bist, dann ist die K5 die Veranstaltung, wo du hin musst, wo du Themen bekommst. Wir haben auch darüber schon mal kurz in einem Telefonat, wo du Insights auch bekommst in Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel Temu, das ja heiß diskutiert ist auch, wo es auch viele Mythen darüber gibt. Da gab es einen fantastischen Vortrag, kann ich nur empfehlen, wenn man an den herankommt über YouTube, sich den einmal anzuschauen. Und das sind, glaube ich, wirklich so diese Highlights, dass man dort Insights bekommt, auch in Geschäftsmodelle, die ich sonst auf keiner anderen Konferenz und Veranstaltung gesehen habe. Und das macht das Ganze für mich so einzigartig. Dazu kommt wirklich eine hervorragende Organisation, ein Aspekt, den man nicht ganz unterschlagen darf, auch in der Vollkostenbetrachtung. Du hast auch eine vollständige Verpflegung dort mit dabei und musst dir nicht für 35 Euro einen Teller lauwarmer Nudeln mit einer Tomatensoße, die mehr Ähnlichkeit mit Ketchup hat, holen, wie wir das von anderen Veranstaltungen kennen, oder einen lieblosen Burger für 25 Euro ohne Beilage. Wo du im Normalfall sagen würdest, das ist Wucher und das gehört angezeigt. Aber auf manchen Messen ist das leider inzwischen eine Preisgestaltung gewesen, die
unverschämt ist. Das ist interessant, weil tatsächlich, also sagen, wenn ich jetzt selbst unter die Veranstalter gehen würde, würde ich sagen, okay, also dieses Thema Food and Drinks, essentiell, weil du hast es als Wucher bezeichnet und genau das ist es eigentlich. Also sich dann, genau, ein Teller lauwarme Nudeln, also wir haben ja mal gemeinsam einen Teller lauwarme Nudeln genommen, aber am Ende des Tages ist es ja ein absolutes No-Go, ja, und wenn sozusagen das in der K5, das im Gesamtkonzept, da waren schon viele Unterschiede da, du hast insbesondere aber das Thema inhaltliche Tiefe, gute Organisation gelobt, deswegen können wir mal festhalten, Chapeau an Sven Rittau und sein Organisationsteam.
Ja.
Und nächstes Jahr muss ich da dann unbedingt hin. Du hast mich überzeugt.
Perfekt. Ich würde aber gerne auch da durchaus auch noch einen kritischen Blick nochmal drauf werfen. Das zieht sich, glaube ich, auch wie ein roter Faden durch alle Konferenzen. Ich habe dann dort auf einigen der kleineren Bühnen mir dann auch mal den ein oder anderen Vortrag, der offensichtlich gesponsert war, angehört. Und da gibt es leider auch wieder den Effekt, den wir vorher schon bei der Dimexco besprochen hatten. Sehr starke Sales-Veranstaltung, teilweise mit Kunden, wo Kunden zwei Sätze der Lobhudelei sprechen über den Anbieter, aber dann ansonsten keine Insights teilen. Ich glaube, da lohnt es sich dann auch für den Veranstalter nochmal hinzuschauen, dass solche Formate möglichst klein gehalten werden, denn sie sind nicht zielstiftend, sie sind nicht sinnstiftend und sie führen dazu, dass du einen schleichenden Niedergang hast, auch bei dem Thema.
Ja. Ja, absolut. Ja, auch Appell an jetzt alle Zuhörer, Zuhörerinnen. Also ja, ich finde es gut, wenn Leute sich sozusagen auf die Bühne trauen und auch Insights teilen, aber dann bitte wirkliche Insights und lasst euch nicht nur vor den Karren spannen. Wenn es ein Gemeinschaftswerk ist mit einem Anbieter, den ihr wirklich gut kennt, den ihr vertraut und wo es wirklich eine Case Study ist, dann ist es natürlich was ganz anderes, aber wie du es jetzt gerade beschrieben hast, Tom, nur Lobhudelei und oberflächliche Insights, die aber gar keine sind, ist schwierig. Ich habe zu Beginn meiner Digital-Marketing-Karriere, wurde ich auch mal gefragt damals, ob ich für einen großen deutschen Media-Vermarkter nicht so einen Vortrag auf einer Konferenz halten möchte, habe das auch gemacht. Man, da fühlt man sich dann, insbesondere wenn man relativ frisch im Business ist, relativ jung ist, ja erstmal geehrt. Das ist ja auch was Schönes, wenn man sich sozusagen traut, dann auch auf die Bühne zu stellen. Ich habe mir im Nachhinein auch selber oft gedacht, okay, das fand ich jetzt nicht gut, weil es halt wirklich eine sozusagen reine werbliche Veranstaltung ist, für die man sich dann hergibt, auch als Advertiser. Und das will man ja eigentlich gar nicht. Also von daher authentisch, super gerne, aber nicht zu viel Werbung. Das gilt für alle Konferenzen. Gehört natürlich zum Konzept, das darf man nicht vergessen, weil es ja immer ein Spagat zwischen Finanzierung und auch sozusagen Gewinnstrebungsabsichten der Konferenzanbieter und Wohlfühlfaktor der Besucher, Gäste, Sponsoren etc. Das ist natürlich die Herausforderung bei der ganzen Geschichte. Ich würde gern zur nächsten mit dir gehen, also K5.
Ja.
Ich glaube, ich habe jetzt ganz gut beschrieben.
Darf ich einen Vorschlag machen, Daniel?
Ja.
Weil ich glaube, bevor wir jetzt einsteigen würden in Fachkonferenzen, gibt es noch eine Konferenz, die vielleicht auch ein bisschen eine Fachkonferenz ist, die wir noch nicht so beleuchtet haben. Das ist die E-Commerce Expo in Berlin.
Okay.
Eine Veranstaltung, die auch, wie gesagt, eher das Thema E-Commerce mit hat, aber auch Digital-Marketing-Aspekte mit berührt. Eine der aufstrebenderen Veranstaltungen, würde ich sagen. Ich hatte das Vergnügen, das erste Mal die zu besuchen 2022. Unmittelbar war die erste Veranstaltung, die ich besucht hatte, nach der pandemiebedingten Pause für solche Formate. Fand sie damals, sie findet auch in Berlin statt, so ein bisschen shady, wenn ich es sagen soll, viele okay. Systemstände, das ist eigentlich immer noch auch in 2024 der Fall gewesen, aber sie ist damals sie ist extrem gewachsen. Ich glaube, damals waren es vielleicht knapp 2000 Besucher, inzwischen spricht man von über 10.000 Besucher.
Oh, okay.
Also ist im Vergleich zur K5 wirklich ein bisschen am anderen Ende des Spektrums, das heißt
auch im Vergleich zu SMX und Tactics, über die wir gleich sprechen werden, ne? Also ist ja dann deutlich größer nochmal, ja.
Ist wahrscheinlich nach Dimesco und OMR eine der größten Veranstaltungen in dem Kontext. Hat, wie gesagt, immer so ein bisschen einen rauen Charme, würde ich es mal nennen. Passt damit natürlich auch ein bisschen zu Berlin. Mhm. Passt auch zu ist in der sogenannten Station. Das ist so ein Veranstaltungsgelände. Sind viele Teilnehmer auch aus Osteuropa, soweit ich es weiß, kommt auch der Veranstalter, hat seine Wurzeln zumindest mit in Polen. Mhm. Gibt auch da dann auch etliche Firmen, die den deutschen Markt sich mit erschließen wollen aus osteuropäischen Ländern, aber natürlich auch viele aus Deutschland, inzwischen auch eine ganze Menge an guten Vorträgen, die ich dort gehört habe. Durchaus auch etwas, was man sich anschauen könnte, hat bei weitem sicherlich nicht diese C-Level-Dichte, nicht mal ansatzweise wie eine K5. Aber wenn ich vielleicht als E-Commerce-Manager tätig bin, mir dort einen Überblick verschaffen möchte von PIM-Systemen bis hin zu sonstigen Logistikthemen und Zahlungssystemen, dann ist sicherlich auch eine E-Commerce Expo in Berlin eine spannende Sache. Wenn ich
Ticketpreise, wo liegen die?
Ticketpreise, glaube ich, waren sehr günstig, auch wenn ich es richtig in Erinnerung hatte. Okay. Also, ich glaube, um die 200 Euro auch für 2 Tage. Also sehr fair, glaube ich, auch gehalten. Und dafür bekommt man auch Value for Money. Ja? Du darfst natürlich nicht erwarten, dass du für den Preis reines C-Level, exorbitant gutes Essen bekommst und Champagner bis zum Abwinken in den Pausen. Das ist dort natürlich nicht der Fall, aber es ist fair bepreist und wenn man sich dort als E-Commerce-Manager einen Überblick verschaffen wollen, zweite Empfehlung. Würde ich dort als Head of Digital Marketing hingehen? Wahrscheinlich eher nicht, weil es dort einfach zu weit von meinem Kernthemen weg ist und dann die inhaltliche Tiefe fehlen würde.
Okay, spannende Einschätzung. Die hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Von daher super, dass du die nochmal reingebracht hast. Und die ist, genau, also E-Com sozusagen nochmal in die Richtung. Hast du noch Ergänzungen zur E-Com Expo in Berlin oder?
Findet glaube ich, immer im Februar statt, ist also ein guter Start auch in das Jahr, um nach der Winterpause nochmal neue Impulse mitzunehmen. Dieses Jahr, ich glaube, nächstes Jahr sind die Hotelpreise aus irgendeinem Grund nochmal ziemlich nach oben geschossen. Ich vermute aber, das liegt nicht alleine an der Expo. Auch wenn die fast 10.000 Besucher hat, ist es aber trotzdem gefühlt so, dass dort auch viele aus dem Umland von Berlin auch kommen und aus den angrenzenden Regionen auch in Polen. Aber ich vermute, dass es dort irgendeine andere Konferenz gibt oder Veranstaltung gibt, die das nochmal mit in die Höhe getrieben hat. Aber ansonsten etwas klare Empfehlung auch für E-Commerce-Treibende.
Okay, super Tipp. Lass uns zur nächsten gehen. Ja. Und zwar würde ich mal die D3Con nehmen. Du hattest ja vorhin das Thema Selektion, nenne ich es mal, der Audience über auch die Eintrittspreise genannt bei der K5. Das sehe ich bei der D3Con auch. Zumindest mal für das Zweitagesticket. Es gibt auch Eintagestickets. Da weiß ich jetzt gar nicht, was die genau kosten. Ich glaube, so wie 4,99 auch. Oder ein bisschen teurer. Das Zwei-Tage-Tagesticket kostet 1.149, zumindest aktuell im Early Bird. Da gibt es dann verschiedene Early Bird-Phasen im Laufe des Jahres. Was die Besuchergröße angeht, sind da so ungefähr 1.000 Besucher. Vorwiegend, sagt ja der Name schon, sich die D3Con schmückt. Aus dem programmatischen Bereich wird nämlich auch als eine der größten oder die größte zumindest europäische Messe im programmatischen Mediaeinkauf bezeichnet. Ich war da sehr häufig schon, sogar einmal, zweimal im Jahr. In dem Corona-Jahr wurde die einmal nachgeholt dann. Kann ich sie empfehlen? Ja und nein. Also ich sag mal, wenn man noch nie dort war, unbedingt mal hingehen, weil die Art und Weise, wie die Konferenz organisiert ist, ist schon spannend. Findet statt im Kino am Dammtor in Hamburg übrigens. Im März, April. März, glaube ich, ist aktuell meistens der Zeitraum gewesen. Und bei den Vorträgen würde ich jetzt mal sagen, ist alles dabei von sehr gut. Also es werden teilweise auch amerikanische Speaker, Buchautoren, teilweise auch Forensiker, Forscher eingeflogen, die sich sehr tief mit dem Thema Mediaeinkauf, auch mit den kritischen Themen rund um Mediaeinkauf beschäftigen. Das ist extrem spannend, weil man so ein bisschen wie das, was du jetzt vorhin mit Timo beschrieben hast, die Art von Vorträge so nicht sieht auf anderen Konferenzen. Das ist toll. Es gibt auch relativ viele Advertiser-Slots. So, die variieren, da haben wir jetzt wieder das übliche Thema, zwischen authentisch und echt spannend, dass mal Advertiser XYZ auf der Bühne steht, bis hin zu, der war doch letztes Jahr, vorletztes Jahr und vor 3 Jahren schon da und der Vortrag, der ähnelt sich auch relativ stark. Also, da würde ich jetzt sagen, von gut bis schlecht, relativ alles dabei und natürlich auch mit Sponsoren dann sozusagen Auftritte, die, ja, meistens relativ oberflächlich sind. Generell, was mir aufgefallen ist bei der D3Con, neben sozusagen der inhaltlichen Ausrichtung, auch das Thema, dass die Sponsorenanzahl einfach hoch ist. Ja, also ich habe es mal irgendwann gezählt, das sind weit über 30 Sponsoren, die dürfen sich ja dann auch verschiedene Packages kaufen. Da gibt es dann Gold, Silber, Bronze. Dann kannst du dir Masterclasses noch dazu kaufen, die sind teuer. Kann sich lohnen für Anbieter, das will ich jetzt gar nicht beurteilen und auch gar nicht werten. Als reiner Besucher, als sozusagen Vertreter eines Unternehmens, Online-Marketing-Manager oder Head of Online-Marketing, kann es lohnenswert sein, insbesondere dann, wenn man sich mit dem ganzen Thema Programmatic, Media-Einkauf, Ad-Verification, DSPs, CDPs beschäftigt. Da ist die D3Con sicherlich die Konferenz, die halt den klarsten thematischen Schwerpunkt in dem Universum hat. Da würde man zwar auf einer OMR oder auf einer Demexco auch den ein oder anderen Anbieter antreffen. In der inhaltlichen Ausrichtung hat die D3Con da aber mit Sicherheit das klarste Profil. Wen würde ich als sozusagen Führungskraft insbesondere hinschicken? Vor allem Programmatic-Leute, also wirklich halt Leute, die sich mit programmatischen Display-Einkauf beschäftigen. Das wäre eine ganz klare Empfehlung. Gut, dann lass uns mal zur nächsten weitergehen. Da warst du nämlich dieses Jahr auch auf der Affiliate Tactics, wie es der Name schon sagt. Ja. Alles rund um Affiliate Marketing, da trifft sich die Szene. Wie war's? Highlights, Lowlights?
Es war eine durchaus spannende Veranstaltung, die natürlich auch sehr, sehr viel von einem Klassentreffen hat. Dadurch, dass es ja noch einmal eine spitze Zielgruppe ist innerhalb einer der Digital-Marketing-Branche, ist es hier noch einmal ein Treffen, ein Wiedersehen, ein Klassentreffen, oftmals auch, das spannend ist, weil es natürlich auch immer bei einzelnen Personen Veränderungen gibt. Die inhaltliche Tiefe ist oftmals sehr hoch. Es gibt natürlich auch dort Vorträge, die leider so ein bisschen nach unten abfallen und uns dort das Gesamtniveau leider etwas herabziehen. Gott sei Dank gibt es dort aber einen sehr, sehr fähigen Moderator. An dieser Stelle schöne Grüße an unseren gemeinsamen Freund Demi Haratzis, der das dann wieder einfängt und der auch bei Vorträgen, die vielleicht etwas wenig inhaltliche Tiefe haben, dann aber die richtigen Fragen stellt, um das Ganze wieder mit aufzubringen. Das ist auch etwas, was man gar nicht hoch genug mit einschätzen kann, wenn du dort eine Interaktion nochmal hast nach Vorträgen, wo Fragen gestellt werden und Fragen gestellt werden können, weil es dann einfach diese Möglichkeit gibt, hier nochmal zu vertiefen und bestimmte Aspekte nochmal mit herauszuholen, was bei großen Konferenzen, die sehr breit sind, fast nie angeboten wird. Was dort natürlich komplett anders ist als bei all denen, die wir bisher besprochen hatten, vielleicht von der D3.com mit angenommen, ist die Struktur der Besucher. Mhm. Auf einer Affiliate Tactics oder auch einer Conference, die im Herbst stattfindet, leider beide in München dieses Jahr noch. Die sind auch für mich thematisch viel zu nah beieinander. Das ist auch eine Kritik, die ich auch schon an verschiedenen Stellen mal geäußert habe. Ist es so, dass auf dieser Konferenz viel Publisher sind, viel Agenturen sind, viel Netzwerke sind, aber leider kaum Advertiser. Und dann natürlich auch eher diejenigen, die operativ tätig sind am Affiliate Marketing, fair enough. Seltener Head of Affiliate Marketing oder noch seltener Head of Digital Marketing. Da sind ganz leider sehr wenige mit da. Das ist ein wesentlicher Aspekt, der fehlt auf solchen Sachen.
Ja, weil natürlich, Kritik, ne? Ich glaube, der Dimi hat auch mal einen LinkedIn-Post veröffentlicht, wo es darum geht, dass die Branche so ein bisschen im eigenen Saft schwimmt. Ja. Und auch an einer und anderen Stelle ging es auch um das Thema Selbstreflexion, Lösungsorientierung und so weiter. Aber würdest du dann jemanden empfehlen, also das ist ja Status Quo, dass viele oder wenige Werbetreibende dort sind, insbesondere jetzt Head of Digital Marketing, Head of Marketing. Aber würdest du es trotzdem empfehlen oder fühlt man sich da vielleicht eher so ein bisschen als Fremdkörper, weil es eher ein Branchentreffen der Geschäftstätigen in der Affiliate-Welt ist?
Mein Ansatz war ja immer, die Themen, die ich ganzheitlich verantworte, auch bis zu einer gewissen Tiefe zu verstehen. Ich habe niemals versucht, in einem Wettbewerb mit meinen Spezialisten zu treten, weil das könnte ich gar nicht, weil das ist auch die Erwartungshaltung, dass diejenigen, die für den Kanal dann verantwortlich sind, das dann inhaltlich viel, viel, viel besser können als ich. Aber dass ich zumindest grundlegende Systematiken kenne, verstehe und mitnehme, das war mir schon immer auch wichtig und deswegen würde ich das durchaus auch empfehlen. Darüber hinaus werden dort auch Themen behandelt, die über das reine Affiliate-Marketing hinausgehen, wie zum Beispiel Themen, was Tracking, Datenschutz, Cookie etc. betrifft, die eben auch hochrelevant sind, auch in anderen Kanälen. So sehr natürlich auch das Thema Wallet Gardens inzwischen sehr beherrschend ist, wenn wir uns Google, Meta und Co. eben ansehen. Aber es ist trotzdem, glaube ich, spannend, es mal mitzunehmen und das zu besuchen. Ist es, wenn ich mich zwischen einer OMR und einer Affiliate Tactics als Head of Online-Marketing, Digital-Marketing, VP, was auch immer, hier entscheiden müsste, würde ich sicherlich eher zu einer OMR tendieren, weil ich einfach eine größere Breite mitnehmen kann und trotzdem eine gewisse Tiefe vielleicht finden kann, die vielleicht dann ausreichend ist. Aber wenn ich Affiliate Marketing vielleicht als Wachstumsthema identifiziert habe und vielleicht da auch ein tieferes Verständnis haben will, dann würde ich auf jeden Fall auch eine der beiden besuchen. Ich glaube, du musst nicht beide besuchen, eine Tactics oder eine Conference. Ja. Nimm das, was für dich besser in den Terminkalender reinpackt. Schau es dir an und bekomme neue Impulse damit.
Und wen im Falle einer Führungskraft jetzt entscheiden muss, sozusagen mit dem knappen Reisekostenbudget, das man hat, wo schickt man jetzt seinen Affiliate-Manager oder seine Affiliate-Managerin hin, eher zur OMR oder zu einer Tactics? Wie würdest du dann tendieren oder welche Empfehlung würdest du aussprechen?
Eine Tactics ist sicherlich da die kostengünstigere und wahrscheinlich dann am Ende des Tages mit der Tiefe der Themen, die dort behandelt werden, auch die effizientere, die und effektivere Methode und Veranstaltung, weil ich hier an einem Tag sehr geballt Gespräche führen kann, Impulse bekomme, Insights bekomme, die ich bei der OMR nicht bekomme, weil ich auch in der Früh anreisen kann und am Abend gegebenenfalls zurückreisen kann, sofern ich nicht vielleicht direkt aus Hamburg komme und nicht das Flugzeug nutzen will, ist das durchaus möglich, die Affiliate Conference oder die Affiliate Tactics an einem Tag zu besuchen, so dass auch hier Effizienz, was Reisekostenbudgets betrifft, auch deutlich höher ist als vielleicht bei einer OMR, wo ich allein schon aufgrund der Vielzahl der Wege und der Parallelität der Ereignisse nicht alles mitnehmen kann, auch als Affiliate Manager.
Okay. Aber das ist ja schon eine relativ klare Empfehlung, sozusagen Fachspezialisten dann auch zu Fachkonferenzen dann hinzuschicken, nicht nur aus Zeit- und Kostengründen, die hast du jetzt auch noch genannt, aber insbesondere durch den inhaltlichen Fokus. Kann man natürlich jetzt auch nochmal überlegen, ne? Das ist ja ein Punkt innerhalb von Mitarbeiterweiterentwicklung, wenn man so über sowas spricht wie T-Shaping, dass man sozusagen Leute nicht immer nur im eigenen Saft schwimmen lässt und den Affiliate-Manager immer nur zur Affiliate-Konferenz gehen lässt, sondern vielleicht schickt man den auch mal zu SMX, weil dann könnte er auch den Kollegen, Kolleginnen vertreten, die Search macht. Wo wir schon bei der nächsten Konferenz sind, auch eine Fachkonferenz. Ich war da schon häufiger in der Vergangenheit, dieses Jahr nicht, aber hat sich inhaltlich ja relativ wenig verändert, soweit ich es jetzt gesehen habe. Da tummelt sich die Search-Szene von SEAs bis zu SEOs. Stargast ist wie immer Rand Fishkin und und Markus Tandler und Co. Sind da natürlich zu Hause. Wie schätzt du die SMX ein? Wie ist da dein?
Da ich ja dort nicht mehr ganz so nah mit drin bin, ist das vielleicht nicht die aktuelle Einschätzung. Aber ich glaube, das, was ich aus der Zeit als SEA auch ein Teil meines Verantwortungsbereiches war, noch mitgenommen hatte, ist, dass es wirklich eine inhaltliche sehr Tiefe gibt, dass es dort auch gut organisiert ist, dass du dort als Verantwortlicher für den Kanal Paid Search oder auch SEO dort wichtige Impulse bekommst, aber auch, du hast es vorher jetzt auch sehr schön als T-Shaping mit angegangen, durchaus auch als Affiliate Manager Insights bekommt, wie funktioniert SEO, was muss ich da vielleicht dann halt daneben machen, was bedeutet das auch, wenn ich mit meinem Kollegen und Kollegin in Search über das Thema Freigabe von Brand Keywords spreche, wenn ich über das Price Comparison CCS Themen spreche, solche Insights mitzunehmen, kann eben auch sehr, sehr spannend sein, um sozusagen ein Empowerment zu haben für die Mitarbeiter, die nicht originär in dem Bereich sind. Ansonsten halte ich es für eine der wichtigsten Konferenzen zum Thema Search nach wie vor, die Leitveranstaltung, wenn du im Bereich Search mit dabei bist. Mein Eindruck war auch, dass es dort weniger diese bezahlten Vorträge gibt. Allerdings gibt es dann auf der anderen Seite als kleine Kritik dann auch, wenn ich mir das Programm und die Speaker anschaue von vor vielleicht 7 Jahren und heute, dann ist gefühlt die Überschneidung schon noch sehr hoch. Und das darf eigentlich, finde ich, nicht sein. Ich glaube, da sollte man bei allem Verständnis für die Sogwirkung und manchmal auch die Fähigkeit zur Eigendarstellung von einigen der Protagonisten dann halt dann eben auch auf mehr Vielfalt achten als Veranstalter und nicht nur immer den Weg des geringsten Widerstandes gehen und nur auf Bewährte setzen, weil irgendwann ist auch das Bewährte totgeritten.
Ja, liegt, glaube ich, auch im Veranstaltungsteam. Ich meine, also es soll jetzt wirklich da keine harte Kritik sein, aber das ist unverändert seit vielen Jahren, seit weit über 10 Jahren und wahrscheinlich wenn das Konzept sozusagen funktioniert, dann bleibt man auch erstmal dabei. Aber ich bin da bei dir, bei der SMX, glaube ich, würde mal ein bisschen frischer Wind auch bei den Speakings gut tun. Das Gleiche hatte ich ja bei der D3Con vorhin schon kurz erwähnt. Da gibt es zwar Advertiser, aber das sind halt immer die gleichen, ja. Und wenn ich jetzt so eine Konferenz organisieren würde, würde ich halt auch darauf achten, mal andere auf die Bühne zu bringen. Weil spätestens im dritten Jahr, wenn da die gleiche Person auf der Bühne steht, ja, ist ganz nett, aber man will halt auch mal was anderes sehen.
Ja, absolut. Also wenn ich das so Revue passieren lasse, dann sind dort einfach zu viele Redundanzen mit drinnen, die wir früher schon vor 8, 9 Jahren gesehen hatten. Jetzt kannst du natürlich immer sagen, ja, diese Leute haben sich auch weiterentwickelt und das ist absolut zutreffend. Das will ich Ihnen auch in keinster Weise absprechen, aber trotzdem willst du auch immer neue Impulse haben und das fehlt da vielleicht ein bisschen an dem.
Und was mein Eindruck war auch, also wenn wir nochmal über das Thema Zielgruppen und Besucherstruktur sprechen, dass bei einer SMX relativ wenige Führungskräfte auch tatsächlich vor Ort sind. Also ähnlich wie bei einer Tactics D3Con gemischt. Aber dass relativ viele Fachexperten, also eher der Senior Online Sales Manager, der SEA Manager etc. vor Ort sind, in vereinzelten Fällen mal ein Abteilungsleiter, ein Head of Marketing und Digital Marketing. Ich hatte in einem der früheren Podcasts mal mit dem Daniel Reh von der Zürich Insurance auch darüber gesprochen. Der geht da immer noch hin, aber es liegt daran an seiner Herkunft, ne? Weil jeder hat ja irgendwie eine Herkunft, also in seinem Fall, glaube ich, hat er als CEO angefangen und sozusagen dann ist man natürlich in dem Kosmos immer noch ein bisschen mehr zu Hause als jemand, der vielleicht aus einer ganz anderen Fachrichtung kam. Insofern ist das noch eine Beobachtung, die ich hatte, dass da einfach relativ wenige Führungskräfte vor Ort sind, also auch eher eine Konferenz für Fachexperten. Kann aber genauso Sinn machen. Ich glaube, das können wir an der Stelle auch festhalten. Also wenn man sozusagen sich hart entscheiden müsste zwischen OMR und SMX, also A, kostenseitig, da trifft ja wieder dein Punkt zu von vorhin, ist eine SMX dann sicherlich günstiger in der Summe mit Hotelübernachtung, Anreise, Ticketpreis etc. Plus natürlich für den SEO-Manager inhaltlich deutlich tiefer, als jetzt eben Kim Kardashian auf einer OMR zuzuhören, um das jetzt mal sehr plakativ zu formulieren, wenngleich es natürlich da auch fachspezifische Themen gibt, aber genau, also in der harten Entscheidung muss man einfach überlegen jetzt, ob man da nicht bei der Fachkonferenz bleibt.
Absolut, ich glaube, das ist sehr schön auch zusammengefasst, was die SMX betrifft, dass dort diese tiefe Effizienz eher natürlich auch für jemanden gegeben ist, der den Kanal SEA oder SEO betreut. Manchmal würde ich mir aber auch wünschen, auch, dass die Führungsverantwortlichen und Gesamtverantwortlichen dort auch ein gutes Verständnis haben, insbesondere weil Search ja oftmals den Löwenanteil neben Paid Social des Online-Marketings, Digital-Marketings-Budgets halt dann eben bekommt und dann auch zu verstehen, was passiert mit dem Geld, ist, glaube ich, halt dann eben auch für Marketingverantwortliche durchaus auch wichtig. Aber das kann ich, wie du sagst, auch bis zu einem gewissen Punkt auf einer OMR machen.
Ich würde abschließen mit dir. Also ich glaube, wir haben jetzt alle wesentlichen Konferenzen durchdiskutiert, sowas wie ich lasse mal für heute mal weg. Das ist sehr zielgruppenspezifisch, aber ich würde mit dir gerne nochmal ganz kurz abschließend über die Planung 2025 sprechen. Also, ich bin jetzt entweder Teammitglied, also Werbetreibender, Online-Marketing-Manager von Junior bis Senior oder eben Führungskraft, Abteilungsleiter oder Bereichsleiter und Bereichsleiterin. So, und Reisekostenbudgets meistens begrenzt. Zumindest kenne ich kein Unternehmen, ja, wo es nicht so ist. Deswegen steht man ja irgendwo vor der Frage, wie plane ich das Jahr? Wohin fahre ich? Wohin fahren meine Leute, ja, jetzt als Führungskraft oder umgekehrt als Mitarbeiter, Mitarbeiterin? Wohin möchte ich fahren und wann frage ich meinen Chef, ob ich dahin darf? So. Wo ich gute Erfahrungen gemacht habe, vielleicht kannst du da mal deine Perspektive gleich noch drauf geben, aber wo ich gute Erfahrungen gemacht habe, ist das wirklich an meinem Team. Ende des Vorjahres, Anfang des Jahres, meist schon zu spät wegen Übernachtungen, aber zumindest mal zeitnah Ende des Vorjahres spätestens zu besprechen. Hey, schaut mal her, wir haben hier eine kleine Liste, eine kleine Excel mit sozusagen den relevantesten Konferenzen. Lasst uns einmal im Team darüber sprechen, wo ihr hinfahren möchtet, was die Kosten. Auch im Kontext von T-Shaping kann man das dann einmal offen zu diskutieren, weil was ich nicht gut finde und auch schlechte Erfahrungen tatsächlich gemacht habe, ist, wenn man das nicht als insbesondere Führungskraft proaktiv angeht, dann kommen halt im Lauf des Jahres, kommen dann Mitarbeiter A, sagt, ich würde gern, kann ich noch auf die OMR? Und dann bucht er da autark im Zweifel, ohne mit den Kollegen zu sprechen, seine Reise, sein Ticket. Dann kommt Kollege B irgendwann, ja, die Tactics ist jetzt demnächst, da würde ich gern, kann ich noch ein Ticket kaufen? So, dann macht jeder seinen eigenen Stiefel. Das heißt, ich würde es unbedingt dem Team einmal offen besprechen. Auch als Führungskraft so ein bisschen überlegen, was macht Sinn, also nicht jeden sozusagen frei entscheiden lassen, sondern es auch gemeinsam entweder im Zweiergespräch oder im Team einmal durchsprechen, was macht Sinn, und auch Reisekosten tatsächlich einmal transparent an der Stelle offenlegen, ja, also ja, dass man einfach sagt, so hier, wir haben dieses Jahr x Euro, damit ihr alle versteht, das sind jetzt halt nicht 4 Konferenzen drin, also nicht jeder kann auf 4 Konferenzen fahren, das geht einfach nicht. Deswegen lasst uns jetzt mal schauen, dass jeder sozusagen einmal auf eine gehen darf oder zweimal, wie wir das am besten wertstiftend hinbekommen. Hast du da Erfahrungen oder was sagst du da zu dem Vorgehen?
Ich kann das Vorgehen nur empfehlen. Wir machen das ähnlich, dass wir uns bereits Ende ehrlich schon im Anfang des Q4 uns überlegen, was ist 2025 das, wo wir sein wollen. Wo wir als Aussteller tätig sind, ist meistens schon da fast schon durch, aber wo wir dann als Besucher das machen wollen. Und auch aus meiner Zeit auf der Advertiser-Seite war das genau das Vorgehen, dass ich gemacht habe, dass man sich zusammensetzt, überlegt, was macht Sinn, wo müssen wir sein, wo brauchen wir Impulse, was sind auch die Themen, die wir als Team voranbringen wollen im nächsten Jahr. Ja. Was ist also von daher schon gewissermaßen gesetzt, weil es uns thematisch weiterbringen würde, wenn wir diese Veranstaltung mit besuchen. Dann auch sehr transparent. Und in einer Vollkostenbetrachtung sich zu überlegen, ist der Aufwand, den wir dort haben, gerechtfertigt für das, was wir mit als Output haben? Und dann auch versuchen, das Ganze in einer gewissen Art und Weise messbar zu machen. Das werden keine Karten-Performance-KPIs sein, die uns als Performance Marketers at Heart durchaus auch ja mal begleitet haben. Aber du musst zumindest mal verstehen, ist das denn etwas, was jetzt halt nur einem Messe- und Veranstaltungstourismus Rechnung trägt, oder gibt es dazu echte Impulse? Wie kann ich auch sicherstellen, dass die Dinge, die dort besprochen werden, im Team möglichst weitergetragen werden? Du hattest das Thema Team-Shaping schon an dem Beispiel, ich besuche das Ganze. Du kannst es natürlich auch machen, indem der oder diejenige, die die Konferenz besucht, dann im Team im Nachgang das zusammenfasst in einem der nächsten Team-Meetings, die Einblicke nochmal wiedergibt, die neuen Trends, die dort zu erwarten sind, und eine erste Einschätzung, was kann man dafür halt dann eben für das Business mitmachen. Das ist dann ein echter Mehrwert, der mit entsteht, und macht das Ganze dann auch relativ schnell messbar, weil du dort dann eben auch siehst, was war wirklich was ist realer Outcome, wie viele Gespräche hat man dann vielleicht dann geführt mit Anbietern, was ist da teilweise rausgekommen. Also dort auch eine gewisse Nachhaltigkeit mit entstehen zu lassen und nicht nur Budget zu genehmigen und dann zu sagen, viel Spaß und dann frage ich noch oder sowas. Und wie war das Essen dort auf der Veranstaltung?
Ja, genau. Kannst du dich noch an die Party erinnern oder
Genau, oder fehlt dir da schon die Erinnerung? das ist dann genau das, wie es nicht sein kann. Und ich glaube auch, dass in Zeiten, in denen Budgets endlicher werden, in denen Geld teurer wird und in denen Effizienz einfach auch wichtig ist, auch das, wo kann ich meine Zeit denn mit hineinstecken? Was sind denn die Themen, die uns wirklich weiterbringen? Da ist es essentiell, dass man vorher vernünftig plant, dann dort natürlich auch das Maximum mitnimmt, also auch die Konferenz, die Veranstaltung mit vorbereitet, wen will ich dort treffen, ausreichend Puffer mit einplant und dann im Nachgang noch einmal wirklich ein Review macht, Wissen, das man dort mitgenommen hat, wirklich auch im Unternehmen zu teilen, damit eben dort alle davon profitieren und ich solche Investments dann besser rechtfertigen kann und an ROI rechnen kann.
Genau. Ich glaube, ROI ist schon fast zu viel, ne? Weil richtig, das in KPIs zu fassen. Als Aussteller hast du natürlich deine Leadliste. Als Besucher jetzt eines Werbetreibenden geht es ja eher um ein Commitment, so wie du es auch gesagt hast. Also, dass man halt nicht nur hinfährt, um zwei geile Tage zu haben. Also das auch, ja. Also Spaß soll natürlich auch dabei sein, ganz, ganz wichtig. Ja. Ist ja für viele auch so eine kleine Honorierung, eine kleine Belohnung, auf so eine Konferenz fahren zu dürfen. Das darf es halt nicht nur sein. Ich glaube, das ist wichtig. Thema Wissenstransfer im Team, Nachhaltigkeit. Wenn das gegeben ist, dann kann man auch mal so 2.000 Euro für eine Konferenz leichter rechtfertigen, für sich selber als Führungskraft, aber auch für andere. Insofern ganz klare Empfehlung, dass ihr euch auch dann mit dem Team einmal zusammensetzt und es halt nicht nur eine reine Spaßveranstaltung ist und Tom, wie du es gerade gesagt hast, man dann im Nachhinein fragt, so, und wie war's? War gut, okay, alles klar. Ja. Weil dafür sind es auch zwei Tage, die man eben nicht im Büro ist und im Zweifelsfall E-Mails und Projekte liegen bleiben. Das darf man auch nie vergessen.
Absolut. Ich würde aber gerne noch mal eine Lanze brechen, auch für das ganze Thema Veranstaltungen, Konferenzen hier auch in Deutschland. Wir haben uns ja darauf fokussiert. Wenn wir aber mal über den deutschen Tellerrand hinausschauen und wir lassen jetzt mal die Veranstaltung in Cannes außen vor, die natürlich nochmal ein ganz anderes C-Level-Dichte hat, insbesondere natürlich auch eher für diejenigen, die auch Kreativparts mit dabei haben und sich Veranstaltungen, sei es nun eine PR Live als eine Gegenveranstaltung zu einer OMR mit anschaut, eine Affiliate Summit East oder West auch in Amerika mit anschaut, zu auch einer so einer Taktik, da muss man wirklich sagen, dass die Wertigkeit hier oftmals viel höher ist. Also die Veranstaltungen sind besser organisiert, sie sind in deutlich besseren Veranstaltungslocations mit dabei. Sie sind oftmals größer, obwohl der Markt oftmals sehr viel kleiner ist. Also gerade wenn du deutsche Sprache als wesentlichen Faktor auch deiner Konferenz mit hast, dann ist der Markt deutlich kleiner, als wenn du halt eben in den USA eine englischsprachige Konferenz mit hast. Und deswegen glaube ich, ist es schon auch fair zu sagen, dass wir hier ein hohes Niveau haben.
Absolut.
Aber dieses hohe Niveau verpflichtet zum einen, also deswegen auch nochmal an alle Veranstalter, niemals nachlassen, immer weiter sehen, wie kann man das mit optimieren, denn sonst ist man auch schneller weg. Todesdrohung, denkt die CeBIT als Todesstern schwebt über euch. Und auf der anderen Seite eben auch als diejenigen, die auf der werbetreibenden Seite sind, die auf der E-Commerce-Seite sind, schaut hin, was macht Sinn, nutzt es bestmöglichst aus, aber gebt dann den Leuten auch die Gelegenheit, diese Impulse mitzubekommen, dass sie nicht nur im eigenen Saft schwimmen und die Dinge immer nur aus einer Binnenperspektive mit beurteilen können, sondern den Blick weiten können und nutzt es dann eben auch, um euer Business zu skalieren.
Wunderschönes Schlusswort. Besser hätte ich es nicht sagen können. Vielen Dank, Tom, fürs Kommen. Ich glaube, wir haben den längsten Podcast heute gemacht, den
oh mein Gott.
Ich zumindest bisher hatte. Danke dir.
Vielen Dank, Daniel.